Ihr Lieben, in den letzten Tagen habe ich immer wieder gespannt die Nachrichten verfolgt. Da gab es so viele herausragende Leistungen bei Olympia zu bestaunen. Laura Dahlmeier holt gleich drei Medaillen im Biathlon. Die Rodler laufen wirklich phänomenal. Im Eiskunstlauf gibt es die erste Goldmedaille seit 66 Jahren. Dabei stellten die äußeren Bedingungen die Sportler vor große Herausforderungen. Bei minus 20 Grad und eingefrorenen Händen wollte ich jedenfalls kein Gewehr durch die Gegend schleppen und schießen müssen. Aber die Trainer haben wirklich alles getan, damit ihre Schützlinge nicht aufgaben. Sie haben ihnen optimales Material zur Verfügung gestellt und sie haben sie angefeuert auf der Strecke. Halt durch, bleib dran, gib nicht auf. Jesus verhält sich in unserem heutigen Textabschnitt aus der Offenbarung auch wie ein guter Trainer. Er feuert seine Gemeinde in Smyrna an. Er ruft ihnen zu, halt durch, bleib dran und gib nicht auf, auch wenn es hart wird. Vermutlich ist das der Grund, warum es diese Gemeinde heute noch gibt. In Izmir finden wir aktuell eine große christliche Gemeinde und einige kleinere Gemeinden verteilen sich auf die verschiedenen Stadtbezirke. Daran war im ersten Jahrhundert noch nicht zu denken. Als der Trainer Jesus seine Gemeinde einem Check-up unterzog, da wählte er folgende Worte sorgfältig aus. Er diktierte sie seinem Jünger Johannes. Die Botschaft ist also ziemlich alt, aber sie ist kein alter Hut. Denn sie hat ganz viel auch mit uns zu tun. Sie hat mit allen Gemeinden zu allen Zeiten zu tun. Denn überall gibt es Anfechtungen und schwierige Zeiten. Jesus sagt, an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ein erster Gedanke, abgeschlagen und doch der Erste. Smyrna liegt etwa 55 Kilometer nördlich von Ephesus. Die Stadt wurde nach Plänen Alexander des Großen neu erbaut. Sie liegt an einer der schönsten Buchten der Ägäis und steigt wie ein riesiges Amphitheater an den Hängen des Pagosgebirges bis auf eine Höhe von 185 Metern über dem Meer an. Smyrna gilt als die Geburtsstadt des griechischen Dichters Homer und sie wurde vom römischen Kaiser Tiberius zu seiner Stadt erklärt. Hier setzte er neue Maßstäbe, hier gab er den Takt an. Überall in der Stadt waren Statuen von Tiberius aufgebaut und jeder, der an ihnen vorbeikam, musste das Bild des Kaisers anbeten. So sollte es bald im ganzen Römischen Reich sein. Als Christ in Smyrna musstest du also eine Entscheidung treffen. Entweder machst du bei diesem Kaiserkult mit oder du bekommst große Probleme. Die Leute in Smyrna waren stolz auf ihre Stadt. Und sie waren stolz, dass der Kaiser ausgerechnet sie erwählt hatte, seine Präsenz besonders zu repräsentieren. Sie waren zur Kultstadt Nummer 1 in der ganzen Welt aufgestiegen. Da war es wirklich nicht leicht, als Gemeinde dagegen zu sein. Denn es war nicht so wie heute, wo jeder tun kann, was er will und wo du durch die Stadt ziehen kannst und dagegen protestieren kannst. Das ging nicht. Das hätte dich sofort das Leben gekostet. Ähnlich geht es heute in Nordkorea zu. Überall stehen Statuen und Bilder des Diktators Kim Jong-un. Und es wird erwartet, dass du dich vor diesen Statuen beugst und den Diktator anbetest. Du darfst nichts gegen den Diktator sagen, nichts gegen die Regierung, nichts Negatives über dein Land und über den Kommunismus auch nichts. Sonst schwebst du in Lebensgefahr. Man steckt dich einfach in eines der vielen Arbeitslager. Man schätzt, dass im Moment ca. 70.000 Christen in diesen Arbeitslagern gefangen gehalten werden. 18 Stunden pro Tag müssen sie dort arbeiten. Folter ist an der Tagesordnung. Und jeder Aufseher erhält eine Prämie, wenn er es schafft, einen Christen von seinem Glauben abzubringen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum die Christen sich nicht besser im Untergrund halten? Warum mussten die denn in solch einem Land anfangen zu missionieren? Das sind Fragen, die gerne von den Medien in unserem Land verbreitet werden. Sie glauben, dass Christen nur inhaftiert werden, weil sie anderen ihren Glauben aufzwingen wollen. Dabei ist es genau andersherum. Die meisten Christen sitzen in Gefängnissen, weil ihnen der Atheismus oder der Islam aufgezwungen werden soll. Sie werden gefoltert, damit sie ihrem Glauben absagen. Sie werden ermordet, weil einige Leute es nicht ertragen können, dass jemand etwas anderes glaubt als sie. Die christliche Gemeinde in Smyrna ist so im Laufe der Jahre zu einer ganz kleinen Gemeinschaft zusammengeschrumpft. Sie bietet kein Programm mehr an. Sie ist die einzige Gemeinde, die Jesus nicht auf ihre Werke anspricht. Es gibt gar keine mehr. Die Gemeinde existiert nur noch. Das Gesetz des Handelns ist ganz an ihre Gegner übergegangen. Wie Jesus einst prophezeit hatte, ist für die Gemeinde die Nacht hereingebrochen, wo niemand mehr wirken kann. Dennoch ist die Bilanz, die Jesus über die Gemeinde in Smyrna zieht, tadellos. Jesus beanstandet nicht einen einzigen Punkt an ihr. Es gibt nur Lob und Trost. Die Gemeinde scheint zwar weit abgeschlagen zu sein, aber für Jesus bleibt sie die Nummer eins vor Ort. Sie leuchtet für ihn weiter in eine dunkle Stadt hinein. Und sie wird auch noch strahlen, wenn der Glanz dieser Stadt längst verloren gegangen ist. Dafür birgt Jesus nämlich mit seinem Namen. Er sagt: Ich bin der Erste und der Letzte, ich war tot, doch nun lebe ich wieder. Jesus beschreibt am Anfang jedes seiner Briefe einen ganz bestimmten Aspekt seines Wesens. Es ist der Aspekt, der für die Gemeinde besonders im Moment wichtig ist. Und für die Gemeinde, die verfolgt wird und die denkt, dass sie sterben wird, da gilt, was Jesus sagt: Ich war tot, aber ich bin wieder lebendig. Ich bin der Anfang und das Ende. Mit anderen Worten, ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer des ganzen Universums. Ich bin viel größer, als ihr euch vorstellen könnt. Ich bin größer als alles, was du jemals von mir im Religionsunterricht oder sonst wo gelernt hast. Ich weiß nicht genau, wie groß du von Gott denkst. Aber ich stelle fest, dass gerade in Deutschland viele Leute nur an eine Art Kuschelgott glauben. Gott ist ein guter Opa, aber leider total taub. Jesus ist für sie ein guter Mensch, der vor langer Zeit mal gelebt hat. Oder sie behandeln ihn wie einen Kumpel, den sie mal vor langer Zeit getroffen haben. Doch Gott sagt: Ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Alles liegt in meiner Hand. Und eigentlich solltest du Angst haben, diesem Gott zu begegnen. Die Bibel nennt das Ehrfurcht vor Gott haben. Du hast es wirklich mit dem allmächtigen Gott zu tun und der verdient deinen Respekt. Er setzt die Maßstäbe für alle. Nicht die Stadt und nicht der Kaiser, sondern Jesus steht an erster Stelle auf dieser Welt. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und wenn du denkst, dass dein Glaube erlischt, dann ist er da und hält dich fest. Wenn du spürst, dass du der harten Wirklichkeit nichts mehr entgegenzusetzen hast, dann ist er da und trägt dich durch. Und wenn du dich abgeschlagen fühlst und wie der letzte Dreck behandelt wurdest, dann ist er da und erfüllt dich mit neuer Kraft. Er war nämlich selbst schon einmal ganz unten und tot. Doch er ist auferstanden und lebt. Er hat bewiesen, dass er stärker ist als alles auf dieser Welt. Ja, ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und eines Tages wirst du mit diesem Jesus auferstehen, wenn du an ihm festhältst. Darum bleib ihm treu, halt durch und gib nicht auf. Denn Jesus hat deine Probleme und Schwierigkeiten sehr wohl vor Augen und kennt das. Er sagt in Vers 9: Ich kenne die Leiden, die du ertragen musst. Und ich weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Zweitens, arm und doch reich. Smyrna war die Perle Kleinasiens. Sie glänzte mit einem wunderschönen Badestrand und einer vergoldeten Fußgängerzone. Man hielt etwas auf sich. Smyrna war das absolut Beste, was Kleinasien zu bieten hatte. Hier wohnte die Creme de la Creme. Und auch heute liegt der größte Hafen der Türkei in Izmir. Nirgends gibt es so viele süße Feigen wie hier. Wie klein und mickrig muss sich die christliche Gemeinde in diesem Umfeld gefühlt haben. Die vielen Jahre der Unterdrückung waren nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Ihnen fehlten die Mittel, um ein ansprechendes Gemeindehaus zu bieten. Etliche hatten wegen ihres Glaubens ihre Arbeitsstelle verloren. Und einige, die konnten schon nichts mehr einkaufen, weil sie überall weggeschickt wurden. Die Gemeinde hatte auch nur noch wenige Mitarbeiter. Die meisten waren ermordet worden oder man hatte sie ins Gefängnis gesteckt. Nun waren sie zu wenige, um noch eine Jungschar oder einen Jugendkreis anzubieten. Doch Jesus sagt, in meinen Augen seid ihr reich. Wie ist das zu verstehen? Paulus erklärt uns das in 2. Korinther 4. So wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir sind zerbrechliche Gefäße, sagt Paulus, sowas wie Alltagsgeschirr, billig und eben nicht ganz stabil. Aber genau da hinein legt Gott seine wertvollen Schätze, den Heiligen Geist, das Evangelium. Besondere Fähigkeiten hat er in dich hineingelegt und eine Berufung. Aber leider müssen wir feststellen, dass da tatsächlich schon einiges bei uns zerbrochen ist. Vielleicht denkst du dabei an deine Ehe oder deine Familie, deine Gesundheit oder deinen Traum vom Leben. Doch Jesus hält trotz all dieser Brüche an dir fest. Für ihn bist du immer noch wunderbar, einzigartig und wertvoll, denn er hat mit dir Kintschugi gemacht. Kintschugi ist eine japanische Kunst, mit der man zerbrochene Gefäße reparieren kann. Das Wort bedeutet mit Gold flicken. Man nimmt also die Scherben und fügt sie neu zusammen. Dann füllt man die Lücke mit einer Kittmasse, in die Goldstaub eingestreut wurde. Dadurch entsteht dieser besondere Effekt, den ihr hier seht. Wir waren allemal zerbrochene Gefäße. Aber wir wurden nicht weggeworfen, sondern neu von Jesus zusammengesetzt. Man sieht noch die Risse an uns, aber nun schimmert auch das Gold durch, das Jesus in uns hineingelegt hat. Unser Schöpfer hat uns behutsam in die Hand genommen, er hat uns neu geformt und nun gehört das Zerbrochene und Kostbare an uns zusammen. Ja, genau genommen sind die kostbarsten Stellen an uns unsere Risse. Man sieht unsere Unvollkommenheiten und unsere Armut. Die Wunden, die das Leben bei uns schlug, sind als Narben noch gut zu sehen. Ja, wir haben vieles in unserem Leben verloren, aber unsere Identität liegt fest in Jesus. Wir sind arm und zerbrochen, aber trotzdem reich bei Gott, denn er hält uns zusammen und das leuchtet golden für alle Zeiten. Drittens. Bedrängt und doch frei. Jesus sagt, mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig dich die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber sind sie Gehilfen des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Es gab damals eine große Synagoge in Smyrna. Und weil die Juden die Christen als Konkurrenten sahen, haben sie die Römer darin unterstützt, die Christen zu verfolgen. Doch Gott hat das gesehen. Er nimmt das wahr, wenn seine Kinder bedrängt werden, und es ist ihm nicht egal. Ja, du darfst wissen, wenn du bedrängt wirst, dann ist Gott für dich da. Er gibt dir Kraft, um die Prüfungen und schweren Situationen zu überstehen. Er gibt dir sogar die richtigen Worte ein, die dann wichtig sind. Darum sagt Jesus, fürchte dich nicht vor diesen Momenten. Leider glauben viele Christen, dass Gott alle Probleme von ihnen fernhalten wird, wenn sie ihm nur genügend vertrauen. Aber das ist nicht wahr. Jeder Christ erlebt Anfeindungen, gerät in Probleme oder wird sogar wegen seines Glaubens ermordet. Aber in alledem erleben wir doch auch Kraft. Wir erleben die Fürsorge unseres großen Gottes, der uns trägt. Er nimmt solche Schwierigkeiten nicht mit einem Fingerschnipsen von uns weg, aber er ist bei uns. Manchmal wird es sogar noch schlimmer, als wir dachten, sagt Jesus, mindestens 10 Tage lang. Aber auch hier dürfen wir daran glauben, dass Jesus uns nicht vergisst. Es wird immer Leute geben, denen wir ein Dorn im Auge sind. Der Teufel wird nicht müde, wie ein hungriger Löwe, um uns herumzuschleichen. Und er lässt nichts unversucht, um uns vom Glauben abzubringen. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass Jesus alle deine Probleme lösen wird. Nein, es kann mit ihm durchaus noch gefährlicher und stressiger für dich werden als bisher. Aber wenn du dich auf das Abenteuer mit ihm einlässt, wirst du am Ende einen Siegespreis erhalten. Wenn du die Prüfung bestehst und Jesus treu bleibst, wird er dir die Krone des ewigen Lebens verleihen. Du wirst ewig frei sein. Vielen von uns ist das leider nicht mehr bewusst. Wir leben hier in Deutschland wie unter einer Käseglocke. Außerhalb dieser Käseglocke tobt die stärkste Christenverfolgung, die es je auf dieser Erde gab. In den letzten 100 Jahren sind mehr Christen wegen ihres Glaubens getötet worden, als in den 1900 Jahren vorher. 165.000 Christen verlieren jedes Jahr ihr Leben, nur weil sie sich zu Jesus bekennen. Alle 5 Minuten wird jemand umgebracht, nur weil er an Jesus glaubt. Sein Verbrechen soll darin bestanden haben, dass er bezeugt hat, dass Gottes Liebe zu uns so groß ist, dass er seinen Sohn auf die Erde sandte. Wenn du die Nachrichtensendungen mal mit diesem Hintergrund anschaust, wirst du merken, wie oft davon versteckt die Rede ist. In Nigeria werden 150 Mädchen von Boko Haram aus einer christlichen Schule entführt. In Ägypten gibt es Anschläge auf Kopten. In Indonesien läuft jemand in einer Kirche Amok. In Afghanistan wird eine christliche Hilfsorganisation überfallen. Im Irak treibt der IS die Christen ganzer Dörfer zusammen und erschießt sie. In Syrien fliehen die Christen vor dem Krieg und ganze Landstriche werden entkirchlicht, obwohl sie ein Zentrum des Christentums waren. Ich habe dir hier eine Karte mitgebracht, wo abgebildet ist, in welchen Ländern Christen besonders stark verfolgt werden. Alles, was hier gelb, orange oder rot gefärbt ist, sind Länder, in denen Christen extrem verfolgt werden. Jeder 10. Christ auf dieser Welt wird diskriminiert. Du kannst dann als Christ bestimmte Berufe nicht erlernen. Du bist ein Mensch zweiter Klasse, nur weil du zu Jesus gehörst. Das sind alles Länder, die entweder kommunistisch, diktatorisch oder islamisch geführt werden. Und jeden Tag passieren da unfassbar schreckliche Dinge. Die Botschaft an Smyrna ist außerhalb von Europa der wichtigste dieser 7 Briefe von Jesus. Fast überall auf der Welt lesen Christen fast täglich diese Zeilen und sie fragen: Jesus, hast du wirklich noch alles unter Kontrolle? Stimmt das, dass ich mich nicht zu fürchten brauche? Ich verstehe das nicht, dass man mich töten will, weil ich von deiner Liebe erzähle. Wann werden diese 10 Tage der Verfolgung endlich enden? Die 10 gilt im Orient als Vollzahl. Die Verfolgung wird enden, wenn das Maß voll ist. Dann wird Gott eingreifen, weil er das Leid bis zu diesem Tag begrenzt hat. Der Teufel kann, wie bei Hiob, nicht alles machen, was er will. Er schlägt noch um sich, aber sein Ende ist beschlossen. Bis dahin wird er keine Ruhe geben und weiter Mord und Lügen verbreiten. Darum lies bitte den Beipackzettel, den Jesus dir zu deinem Glauben mitgegeben hat. Wenn du krank bist, kennst du das von deinem Arzt. Er sagt, achten Sie auf die Risiken und Nebenwirkungen, die dieses Medikament verursachen kann. Und wenn da steht, dass du Nierenversagen, Juckreiz oder Durchfall bekommen kannst, dann bist du vorsichtig. Im Glauben gibt es auch solch einen Beipackzettel. Im Grunde besteht er aus dem ganzen Neuen Testament. Da steht, dass du die Kosten überschlagen sollst, wenn du Jesus nachfolgen willst. Diese Kosten sind nicht bei jedem von uns gleich hoch, aber ohne Kosten kann niemand Jesus folgen. Den einen kostet es seine Freizeit, den anderen seine Freunde, einen weiteren kostet die Nachfolge seine Heimat oder sein Geld. Und wieder andere verlieren für Jesus ihre Arbeitsstelle oder im Extremfall ihr Leben. Bis auf das Letzte hast du wahrscheinlich schon manches davon erlebt. Menschen haben sich von dir distanziert, als sie hörten, dass du an Jesus glaubst. Manche haben dich ausgelacht, weil du in eine Freikirche gehst. Sie haben dich sogar als Sektierer beschimpft. Das sind die Kosten, die du und ich im Alltag zu ertragen haben. Wir erleben, dass einige uns nicht mögen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Aber das sollte uns nicht davon abhalten. Denn wer weiß, wie lange wir diese Freiheit noch haben. Wir dürfen jetzt noch zu unserem Gott stehen, ohne um unser Leben zu fürchten. Der Gegenwind wird aber stärker werden. Deswegen schreibt uns Jesus ja diesen Brief. Er sagt, erschreckt nicht, ich habe euch das vorhergesagt, dass es schlimmer wird. Jesus bittet uns, für ihn in dieser Welt einzustehen. Wir sollen uns nicht verstecken, wir haben die beste Nachricht der Welt zu bringen. Und dafür schenkt uns Jesus Mut, damit wir uns selbst vor dem Schwert anderer nicht beugen. Er schenkt uns Frieden, damit wir selbst vor dem Tod nicht zurückschrecken. Er sagt uns, ich habe den Tod besiegt für dich. Darum viertens, Tod und trotzdem am Leben. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Alles, was wir an Leid und Verfolgung erleben, können wir mit Geburtswehen vergleichen. Jesus wählt diesen Vergleich selbst in Matthäus 24. Und die Mütter unter uns wissen ganz genau, dass Wehen sehr, sehr schmerzhaft sind. Uns Männern wird schon schlecht vom Zusehen. Aber für die Frauen sind diese Wehen wirklich äußerst schmerzhaft. Und du stehst als Mann daneben und denkst, wie kann sie diese Schmerzen bloß aushalten? Die Antwort liegt auf der Hand. Sie weiß, es geht vorbei. Und sie weiß, es wird durch diese Schmerzen ein neues Leben hervorgebracht. Warum halten unsere Geschwister überall auf der Welt der Christenverfolgung stand? Weil sie wissen, wo sie nach dem Tod hinkommen. Jesus wird ihnen die Krone des Lebens in der Herrlichkeit verleihen. Wenn ich mir die Christen in Deutschland ansehe, dann bin ich mir nicht sicher, ob sie diese Gewissheit teilen. Bist du dir deines Glaubens sicher, wenn mal schlechte Tage über dich hereinbrechen? Ich finde, dass wir die guten Tage nutzen sollten, um uns intensiv mit unserem Glauben zu beschäftigen und um uns auf die schlechten vorzubereiten. Darum frag dich doch mal, was bedeutet dir Jesus wirklich? Ist er dir so wichtig, dass er dich auch etwas kosten darf? Was glaubst du denn, was nach dem Tod kommen wird? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Darum trainiere, Jesus zu vertrauen, in all den guten Tagen, die Jesus dir im Moment schenkt. Denk nicht, dass es schon irgendwie bis zum Ende gehen wird. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du wirst den Marathonlauf deines Lebens nicht zu Ende bringen, wenn du nicht anfängst zu trainieren. Darum nimm dir doch endlich mal eine bestimmte Trainingsstrecke vor. Steck dir ein Ziel, was du mit Jesus in diesem Jahr lernen willst. Und überwinde deine Ängste und lern ihm ganz zu vertrauen. Als junger Mann sitzt Polycarp in der Gemeinde von Smyrna. Er hört, wie der Brief von Jesus an die Gemeinde vorgelesen wird. Und er vernimmt auch dieses "Fürchte dich nicht". Er denkt daraufhin über seine Treue zu Jesus nach. Treue war nämlich damals wie heute nicht unbedingt in. Up to date sind Gedanken wie, was bringt mir das eigentlich? Aber Treue bedeutet, dass ich bei Jesus bleibe, egal was das kostet. Polycarp hört also diese Worte von Jesus und er bekommt Angst. Aber er trifft eine Entscheidung. Er will bei Jesus bleiben, koste es, was es will. Einige Jahre später ist er Bischof der Gegend um Smyrna. Im Jahr 155 nach Christus wird er von römischen Soldaten wegen seines Glaubens gefangen genommen und in ein Stadion gebracht. Zigtausend Zuschauer warten schon auf ihn. Er wird mitten auf das Feld gestellt und man sagt zu ihm, Polycarp, entweder du sagst, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist und dass dein Glaube ein Fehler war, oder wir werden dich töten. Nun geht es also ums Ganze. Zum Glück hatte Polycarp die guten Jahre genutzt, um sich auf diesen Moment vorzubereiten. Er hatte gelernt, Jesus zu vertrauen. So wird berichtet, dass Polycarp in dieser schwierigen Situation voller Frieden war. Er strahlte eine tiefe Ruhe aus und die Leute im Stadion waren total beeindruckt von ihm. Und obwohl Polycarp mit dem Tod bedroht wurde, antwortete er: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Ihr droht mir mit einem zeitlichen Feuer, das rasch erlischt, weil ihr das Feuer nicht kennt, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Polycarp meinte damit den zweiten Tod, wie er in der Offenbarung beschrieben wird. Der Teufel und sein Reich wurden in den See aus Feuer geworfen, das ist der zweite, der endgültige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ja, Polycarp wurde für seinen Glauben hingerichtet. Man verbrannte ihn bei lebendigem Leib, aber er starb voller Frieden, weil er wusste, dass er die Ewigkeit bei Jesus verbringen wird. Jesus sagt: Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Denn dir gilt die Zusage von Jesus: Ich weiß. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie das ist, im Gefängnis zu sitzen, geschlagen und gefoltert zu werden, und ich lasse dich in diesen Situationen nicht allein. Ich weiß, wie das ist, seine Familie gegen sich zu haben, von Freunden verraten zu werden, und ich lasse dich in diesen Situationen nicht allein, denn ich bin immer für dich da. So schreibt der Apostel Paulus in Römer 8: Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Amen.